Wir fangen mal bei Abraham an, ne? So, oder sollen wir noch vorher anfangen? Wir fangen noch früher an, okay. Also, Abraham, der hat den Sohn Ismael, den hat er mehr oder weniger selber hingekriegt. Ne? Und hat er gedacht, ich helfe Gott mal ein bisschen nach. Gott hat ihn ja verheißen, er wird den Sohn kriegen. Und er dachte, naja, Gott kriegt es wahrscheinlich nicht ganz hin, ich muss ihm ein bisschen nachhelfen. Er macht den Ismael mit der Magd. Und nach einiger Zeit sagt Gott, Abraham, bitte schick den Ismael in die Wüste. Bitte jag den weg. Ich will den hinten. Das ist nicht der Sohn. Ja. Und Ismael, irgendwann kam ja der Isaac, und Ismael und Isaac, das lief nicht zusammen, das hat nicht zusammen funktioniert. Ja. Und Gott sagt, Ismael muss weg. Und Abraham hat total das Problem damit, der hat überhaupt keine Lust, Ismael wegzuschicken. Ja, er argumentiert mit Gott und will das nicht machen. Gott sagt ihm aber, nee, gibt keinen Weg, muss Ismael wegschicken. Okay. Abraham schickt Ismael in die Wüste. Danach vergeht ein bisschen Zeit und Gott sagt, so, jetzt der nächste Sohn dran. Abraham, jetzt opferst du mir mal den Isaac. Und interessanterweise gehorcht Abraham, ohne lange rumzumeckern, ohne mit Gott zu argumentieren, packt er die Sachen, nimmt einen Diener mit, packt Esel und nimmt Isaac mit und zieht auf diesen Berg Moria. Ja. Das ist schon mal ein bisschen komisch so. Warum hing Abraham so an Ismael? Und warum hat er so ein Problem, Ismael aufzugeben? Warum hat er überhaupt kein Problem, Isaac aufzugeben? Ja. Und Abraham geht dann auf einen der Berge, den Gott da zeigen wird, steht da. Und Abraham packt seine Sachen. Und dann in 1. Mose 22, Vers 5, da sagt Abraham, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin anbeten, gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. So, Gott sagt, bring deinen Sohn um. Abraham geht dahin, macht alles bereit, kommt am Fuße vom Berg an, dann sagt er zu seinem Knecht, so, ihr wartet hier schön, bis wir beide zurückkommen. Moment mal, Abraham, wenn du ihn umbringen willst, wieso wenn du ihn als Brandopfer opfern willst, willst du dann die Asche wieder zurücktragen oder was? So, ne? Wieso sagt Abraham, wir wollen beide wieder zu euch kommen? So. Anscheinend wusste Abraham etwas, was die anderen alle nicht wussten. Ja, in Hebräer 11, Vers 9 wird das erklärt. Da steht nämlich, dass Abraham fest damit gerechnet hat, dass Isaac wieder auferstehen wird. Ja? Das war auch der Grund, warum Abraham ohne zu meckern oder ohne lange mit Gott zu argumentieren, bereit war, das zu machen. Und in Hebräer 11 steht, das wurde ihm zum Glauben gerechnet. So. Ja. Ich glaube, Abraham hatte gar keine Ahnung, was diese Tat wirklich bedeutete, was er da gemacht hat. Ja. Aber Abraham wusste irgendwoher, dieser Sohn Isaac, das ist das, was ich von Gott gekriegt habe, und das, was ich von Gott kriege, kann nicht sterben. Ja. Ismael war etwas, was er nicht von Gott gekriegt hat. Das hat er selber gemacht, aus seiner eigenen Kraft. Ja. Und das wird verrecken. Und das wird Gott wiedergeben. Aus eigener Kraft machen wird Gott uns nicht wiedergeben. Also, Dinge, die wirklich von Gott sind in unserem Leben, die kann selbst das Grab oder selbst der Tod kann die nicht halten. Die werden auferstehen. Es ist interessant zu sehen, wir werden das vielleicht, je nachdem, wie weit ich komme, ja, Gott sagt zu Abraham, deine Söhne her. So, Abraham verliert beide Söhne. Dann, Isaac verliert auch seinen Sohn. Ja, einen Sohn, der muss abhauen. weil da war so viel Zoff mit Esau. Jakob muss abhauen und ist die meiste Zeit seines Lebens weg und erst kurz vor Ende des Lebens kriegt Isaac den Sohn wieder. Und er kriegt dann Jakob wieder als einen reichen Mann. So, bei Jakob ist es wieder so ähnlich. Jakob hat schon ein bisschen mehr Söhne, aber ausgerechnet den Sohn, den er am meisten mag, den Josef, den verliert er. Und er kriegt ihn auch wieder als einen reichen Mann. Zweitmächtigsten Mann auf dem Planeten damals. Das ist ein bisschen auffällig. So, die verlieren alle ihre Söhne und die kriegen sie alle wieder auf die eine oder andere Weise. Und am Ende haben sie es nicht bereut. Am Ende haben sie gesehen, okay, das war wirklich Gott. Und das will ich mal ein bisschen genauer angucken mit euch, was hier wirklich passiert. So, warum macht Gott sowas? Ja, warum verlangt Gott von uns, dass wir Dinge auf den Altar legen? Warum verlangt Gott das von Abraham? Ja. In 2. Chronik 3, Vers 1, da lesen wir, dass der Tempel Salomos genau auf diesem Berg Moria gebaut wurde, wo Abraham den Isaak geopfert hat. So, die Opferung dieses Sohnes Isaak, oder wo Abraham den Sohn Isaak opfern wollte. Ne? Und Abraham war ja wirklich fest entschlossen dazu. Der war wirklich, Gott selber sagt Abraham ja, ich habe gesehen, dass du den nicht, in 1. Mose 22, 12, da sagt er, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Abraham war wirklich entschlossen, ihn umzubringen. Ja? Und weil Gott das gesehen hat, konnte Gott die Prüfung abbrechen, alles klar bestanden. So, ne? Du warst wirklich, so, Abraham wollte es wirklich tun. So, ne? Sonst hätte Gott ihn vielleicht sterben und dann wieder auferstehen lassen. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Macht auch keinen Sinn zu spekulieren. Aber die Opferung Isaaks war die Grundlage für den späteren Tempel. Ja? Und Abraham, Isaak und Jakob sind nicht die einzigen, die ihren Sohn verloren haben. Gott, der Vater, hat seinen Sohn ja auch verloren, nur für einen kurzen Moment, musste ihn aufgeben am Kreuz, musste ihn verlassen. Ja, mein Sohn, warum hast du mich verlassen? Und die Opferung des Sohnes Gottes war die Grundlage für den wahren Tempel, für die Gemeinde, damit viele Söhne zur Herrlichkeit geführt werden. So, seht ihr die Parallelen? Ja. Was bedeutet überhaupt diese Tat von Abraham, was Abraham da gemacht hat? Ja? Gott hat den Menschen im Garten Eden auf diesen Planeten gestellt und gesagt, herrscht bitte über diesen Planeten, sieh zu, dass der Planet gut läuft, ja? Bebaut ihn, herrscht über die Tiere und so weiter. So, was macht der Mensch? Er sagt, hier, Teufel, du kannst die Macht haben, ich habe keinen Bock, so mehr oder weniger. Also, der Mensch hat die Macht und die Autorität an den Teufel abgegeben, im Garten Eden. So, mit der Menschheit wird es immer übler und immer übler, immer übler, bis in 1. Mose 6, Gott sagt, okay, es reicht, wir drücken einmal Reset, wir machen einmal einen Neustart hier. Das funktioniert alles nicht mehr. Ja. Also, da steht, das Denken des Menschen war so verdorben, von Grund auf an. All die Vorstellungen der Gedanken oder die Vorstellungen des Herzens der Menschen waren nur noch böse. Also, ja, es gab eigentlich kaum noch Menschen, die nicht von bösen Gedanken oder bösen Vorstellungen erfüllt war auf dem ganzen Planeten. Und der Mensch hat die Herrschaft, die Gott oder diesen Platz der Autorität, die Gott ihm eigentlich gegeben hat, dass sie über diesen Planeten herrschen, abgegeben an den Teufel. So, und Gott muss das ja. Gott akzeptiert das. Ne? Und dann kommt die Flut. Gott macht mit Noah einen Neustart. Ja, und dann kurze Zeit später passiert wieder das Gleiche. Der Mensch gibt wieder die Herrschaft auf. Er wendet sich wieder anderen Göttern zu. Oder die Menschheit sagt sich wieder bewusst von Gott los. Die bauen diesen Turm zu Babel. Und das war kein Aussichtsturm. Ne? Sondern dieser Turm zu Babel war nichts anderes als ein Versuch, mit den Göttern und dem Herr des Himmels, diesen ganzen anderen Wesen in Kontakt zu kommen. Ja, wenn das nur ein Aussichtsturm war, wäre die Geschichte anders ausgegangen, ganz ehrlich. So, ja, und Wir lesen das in 5. Mose 32, glaube ich, Vers 8. Ja, 5. Mose 32, Vers 8. Das ist ein kurzer Exkurs, um zu verstehen, was wirklich passiert ist. Ja. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, dreimal dürft ihr raten, wann ist das passiert? Babel, ne? Da wurden die Menschen zum ersten Mal voneinander geschieden, aufgrund der Sprachverwirrung. Ja. Da setzte er die Zahl der Völker fest nach der Zahl der Söhne Gottes. So. Gott hat das Erbe ausgeteilt. Im Neuen Testament, in Lukas 15, da gibt es diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Und da kommt der verlorene Sohn und sagt, Vater, teil mir dein Erbe aus. So. Dreimal dürft ihr raten, was bedeutet das? Teil mir das Erbe aus. Ja. Der Vater sagt, okay, hier hast du deinen Anteil, kannst gehen. So. Ja. Und das ist beim Turmbau zu Babel auch passiert. Die Leute die Menschheit als Ganzes hat sich wieder gegen Gott entschieden. Und die haben gesagt, wir wollen nicht Gott als Herrscher haben, wir wollen diese anderen Götter. Ja, die Bibel nennt das Heer des Himmels. Das Heer des Himmels. Paulus nennt das die Mächte und Gewalten der Finsternis. Hm? Das Heer des Himmels. In 5. Mose 32, Vers 8 gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Oder es gibt eigentlich zwei Urtexte. Der eine sagt, er setzte die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Söhne Gottes. Die andere Übersetzung sagt, er setzte die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Ja. So, nach der Zahl der Kinder Israels macht man weiß bis heute nicht so, was ist das Richtige, ne? Die Funde, die Qumran-Funde, die sind so eigentlich die ältesten Rollen, die man gefunden hat, die übersetzen Söhne Gottes. Der masoretische Text, Septuaginta, übersetzt auch Söhne Gottes. Einige traditionellere Bibelübersetzungen, die haben Kinder Israels. Kinder Israels macht meiner Meinung nach vom Kontext keinen Sinn, weil Israel gab es damals noch gar nicht. Und Gott hat das Erbe ausgeteilt, oder Gott hat die voneinander geschieden, und Gott hat gesagt, Gott ist so wie dieser Vater beim verlorenen Sohn. Ja? Wenn wir zu Gott sagen, Gott, ich habe keinen Bock auf dich, ja, ich will jetzt, lass mich bitte in Ruhe, dann sagt Gott, okay, du kannst gehen. Ja? Der Vater beim verlorenen Sohn hat dem Sohn das Erbe ausgeteilt, sonst hätte er gar nicht abhauen können. Sonst hätte er nicht weggehen können auf seinen Roadtrip da, auf seine Reise da. Ja? So, und Gott ist so. Gott ist so frei, wenn wir sagen, Gott, du kannst mich mal, ich habe keinen Bock auf dich, dann lässt Gott uns gehen. Ja? Gott zwingt uns nicht zum Guten. Noch nicht mal zum Guten. Ja? So, und Gott hat die Völker gehen lassen, als sie gesagt haben, durch diesen Bau, sorry Gott, wir wollen jetzt diese anderen Götter. Und was Gott im Grunde gemacht hat, er hat gesagt, okay, bitte sehr, hier habt ihr euer Erbe, viel Spaß mit Baal und Moloch. Ja? Gott wusste, was das bedeutet. Baal, Moloch und all die anderen Viecher, Wesen, Götter, Götzen. Wie auch immer man das bezeichnen will. Ja? Die Bibel bezeichnet die auch als Söhne Gottes oder Herr des Himmels. Ja? Unter diesen Söhnen Gottes lesen wir in Hiob war auch der Teufel. Ja? Und Gott sagt, okay, ihr entscheidet euch dafür? Bitte sehr. Dann guckt doch mal, wie ist es denn so? Ne? Viel Spaß beim Kinderopfern. Na, so hat Gott das nicht gesagt, weil Gott hat eher gelitten darunter. Gott ist nicht so sarkastisch wie ich. Gott ist voller Liebe und Barmherzigkeit, nicht so wie ich. Ja? Gott wusste, was das bedeutet. Gott hat gesehen, all das Leid, das kommen wird dadurch, dass die Völker sich diese Götter erwählen. Aber Gott lässt einen gehen. Gott zwingt nicht. Ne? Gott hat von Anfang an im Garten Eden, Gott hat dieses eine Verbot oder diesen Baum da reingesetzt, damit der Mensch auch eine Entscheidung hat, sich gegen ihn zu entscheiden. Das ist immer ganz wichtig bei Gott. Von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel. Am Ende in Offenbarung, einer der letzten Seiten, da steht, wer sündige, sündige weiterhin, wer heilig leben will oder lebt, soll weiter heilig leben. Oder wer sich reinigen will, soll sich weiter reinigen. So Gott, von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel gibt Gott immer die Wahl. So, was willst du tun? Entscheide dich. So, und die Völker haben bei Babel, haben die Völker sich von Neuem entschieden. Wir wollen nicht diesem Gott dienen, wir wollen es mit all diesen anderen Göttern ausprobieren, mit diesen Söhnen Gottes ausprobieren. Und Gott hat die Grenzen der Völker festgesetzt nach der Zahl der Söhne Gottes, dieses Herr des Himmels, dieser anderen Wesen, dieser Mächte und Gewalten. So, und was ist mit Gott passiert? Sein eigener Planet, den er geschaffen hat, die Menschen, die er geschaffen hat, haben sich alle von ihm losgesagt und ihn quasi rausgeschmissen. So, was Gott jetzt vorhat, er möchte wieder einen Fuß zwischen die Tür kriegen. Ja, auf diesem Planeten. Aber dafür braucht er Menschen, die sich, das ist das Wichtige, freiwillig wieder für ihn entscheiden. Ja, die Menschheit als Ganzes hat sich komplett losgesagt. Und die Leute kannten Gott auch nicht so, wie wir ihn jetzt kennen. Damals zu dieser Zeit, oder auch Abraham, Mose, die hatten noch nicht diese Offenbarung. Zum Beispiel die Offenbarung von Gott als Vater, die kam erst mit Jesus. Und im Alten Testament ist die ganz, ganz selten nur. Es gibt wenig Leute, die so einen kleinen Einblick darin haben. Selbst das Volk Israel kannte Jesus. Jesus kam ja, um den Vater zu zeigen. Das war eine seiner Hauptaufgaben, unter anderem. Und jetzt braucht Gott einen Menschen. So. Und ich weiß nicht, wie viel er vorher ausprobiert hat, aber er sagt zu Abraham: Abraham, lass bitte alles stehen und liegen, lass deine Familie da und geh in ein Land, was ich dir zeigen will. So, war Abraham gehorsam? Nö. Abraham nimmt seinen Vater mit, er nimmt Lot mit und bleibt in Haran stecken auf halbem Weg. Apostelgeschichte 7, da steht, das sehr kurz in einem Satz erklärt, dann wollen wir die ganze Geschichte des Alten Testaments nicht lesen. Apostelgeschichte 7, Vers 4, 3 und 4, oder Vers 2, da heißt es: Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Also Gott ist irgendwie aufgetaucht bei Abraham und hat sich vorgestellt. Ja, so, hi. Ich bin der Gott, den keiner auf diesem Planeten kennt und keiner anbetet. Ja, aber eigentlich habe ich hier alles, gehört mir ja alles hier so. Ich wurde leider rausgeschmissen. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte ihn von dort herüber in dieses Land, das er bewohnt. So. Abraham ist nicht wirklich gehorsam, aber so ein bisschen. Er nimmt seine Familie mit, obwohl er es nicht machen soll, und macht sich auf den Weg, bleibt in Haran stecken, bis der Vater tot ist. So, dann ist es natürlich leichter, seine Familie zurückzulassen, ja, wenn die erstmal beerdigt ist. Dann zieht er weiter, ist aber immer noch nicht voll gehorsam, er hat ja noch Lot im Schlepptau, und er muss auch die Suppe auslöffeln, die Lot ihm einbrockt. Dann gibt es diesen Krieg mit den Königen, Lot macht Blödsinn, Lot macht dumme Entscheidungen. So, dass Abraham war von Anfang an nicht dieser Mann des Glaubens, also der hat ein bisschen gebraucht. Ja, aber das ist ja nicht, das war nicht so schlimm. Das Coole bei Abraham war übrigens, dass er immer bereit war, seine Suppe auszulöffeln oder die Konsequenzen seiner Entscheidung so. Er wusste es, ich habe Lot hier hingeschleppt, es ist meine Verantwortung, ihn zu retten, selbst wenn ich dabei draufgehe. Und dann ist er mit seinen 300 Söldnern da hinterhergezogen. So, das ist bemerkenswert. Sowas ehrt Gott. Ist nicht so schlimm, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen, aber wenn wir dann die Verantwortung für unser Tun übernehmen, das wird Gott immer belohnen. Das sehen wir auch bei Abraham. Dann ist Abraham endlich angekommen im verheißenen Land. Und was macht er? Er geht wieder raus. Er zieht nach Ägypten, als die Hungersnot kommt. Und bleibt da nicht. So, also muss uns deutlich werden, Abraham war ein Mann des Glaubens, ja, aber nicht am Anfang. Das hat ein bisschen gedauert. Das war ein Prozess. So, das war auch nicht schlimm. Aber was war Gottes Ziel mit Abraham? Oder vielleicht auch mit irgendeinem anderen. Gott brauchte einen Menschen, der bereit war, mit ihm so einen Bund einzugehen, dass dieser Bund Gott wiederum verpflichtet, dass ein Mensch, der alles für Gott gibt, so dass Gott verpflichtet ist, alles für diesen Menschen zu geben. Und das würde Gott die Tür wieder öffnen auf diesem Planeten. Rechtmäßig. Wenn die Menschheit sich rechtmäßig oder freiwillig für die anderen Götter entscheidet und Gott ehrt diese Gott wird diese Freiwilligkeit nie irgendwie, Gott schummelt ja nicht. Der hält sich an seine eigenen Regeln, die er aufgestellt hat, ja. So, Gott versucht, das Herz eines Menschen zu gewinnen, um wieder einen Fuß in diese Tür zu kriegen. Ja. Und bei Abraham hat das ein bisschen gedauert, ja, aber am Ende, ja, oder der Höhepunkt, oder die entscheidende ist 1. Mose 22, wo Gott sagt, okay, Abraham, gib mir deinen Sohn. Bist du bereit, mir deinen Sohn zu geben? Ja. Und mittlerweile kennt Abraham Gott schon so gut, ja, dass er Gott so vertraut, und er sagt, okay, Gott, ich gebe ihn dir. Aber der ist von dir gekommen, du musst ihn mir wiedergeben, sonst bist du ein Lügner. Weil wenn ich den umbringe und der bleibt tot, bist du ein Lügner, Gott. Weil du hast gesagt, durch Isaak, ne, wird alles andere kommen. So, und Abraham hat so eine Ruhe und so einen Glauben und geht da hoch und ist bereit, das zu machen. Ne? Und Gott sieht, dieser Mensch ist bereit, alles für mich zu geben. Was passiert sofort nach dieser Opferung Isaaks? Gott bestätigt den Bund. Ne? Und Gott sagt, weil du bereit warst, das zu machen, werden alle Familien und alle deine Nachkommen in dir durch dich gesegnet werden. Ich habe jetzt das Recht. Und da kann der Teufel machen, was er will. Ich habe das Recht, dich zu segnen. Und alle, die deine Nachkommen sind und alle, die in dir sind, da ist die Tür aufgegangen. Und Gott war wieder zurück aus diesem Planeten. Und was ist dann passiert? Gott hat aus Abraham ein Volk gemacht. Dieses Volk war das einzige Volk, ja, alle anderen Völker, die wollten irgendwelche anderen Götter, dieses Volk, es war Gottes Volk. So, und später ist daraus ja Jesus gekommen und Paulus sagt, wir sind die geistigen Nachfahren Abrahams oder wir sind die wahr, alle Leute, die wiedergeboren sind, die den Geist Gottes haben und die diese Haltung und dieses Vertrauen Gott gegenüber haben, das sind, ja, dadurch hat, das hat überhaupt die Tür geöffnet für Dinge wie die Wiedergeburt und für die Taufe mit dem Heiligen Geist und für all das. So, das ist die Bedeutung, okay? Dass uns das mal klar ist. Und Gott hat den anderen Völkern ihr Erbe ausgeteilt, aber er hat sich ein Volk rausgeholt, das eigentlich beweisen soll, hey, mit diesem Gott ist es ein bisschen cooler als mit Baal und Moloch. Ne? Moloch war der Gott, wo man die Kinder opfern musste. War nicht so cool. Ja. Und das hat bei Abraham ein bisschen gedauert. So. Aber entscheidend war, Abraham wusste so, das, was von Gott ist, kann nicht sterben. Ja. So, Moria, dieser Berg Moria, wo auch später der Tempel gebaut wird, das bedeutet, Gott wird ausersehen, oder man kann das auch übersetzen mit, Jahwe wird ausersehen, Jahwe wird dafür sorgen, ne? Oder Jahwe ist mein Lehrer, er wird es mir schon beibringen, er wird es mir schon zeigen. So kann man das übersetzen. Das ist die ungefähre Bedeutung. Und Moria war für Abraham wirklich ein Ort des Lernens, wo er von Gott gelernt hat. Abraham war gar nicht so geschockt, dass Gott von ihm sowas verlangt, mit Sohnopfern und so, weil das die ganzen Götter um ihn herum, das war ja normal damals. So, und Abraham kann, ne? Abraham war ja noch erst dabei, Gott kennenzulernen. So. Danach hat Gott sowas nie wieder verlangt. Ne? Weil Abraham hat hier auch geschnallt, boah, dieser Gott ist anders. Dieser Gott lässt sowas nicht zu. Der ist nicht so. Ne? Der wird schon dafür sorgen. Für ein Lamm. Ja. Und Abraham hat, Moria war für Abraham wirklich ein Ort, wo er gelernt hat, wo er Gott kennengelernt hat, wo er wirklich anfing, Gottes Charakter zu verstehen. Und Abraham war sozusagen der Türöffner. Deswegen ist er so wichtig. Abraham war der Beginn des Volkes Israel, aber auch der Beginn der Gemeinde. Und das ist ganz, wenn man kann da diese ganzen Parallelen zwischen Moria und Golgatha und so, man kann das alles, da gibt es eine Menge Zeug, was man da so rausfinden kann. Ja, diese ganzen Parallelen. Jetzt gehen wir weiter. Das war Abrahams Geschichte mit Abraham und wie er seinen Sohn aufgeben musste. Ja, jetzt schauen wir uns Jakob an, wie er seinen Sohn aufgeben musste. So, Jakob Ne? In 1. Mose 37, 35, da kommen die Brüder und belügen Jakob, indem sie ihm nicht mit Worten, aber indem sie ihm einfach nur diesen Mantel zeigen, den sie da mit Blut gefaked haben, die, ne? Und sagen, ja, das ist der Mantel von Josef. Kennst du das hier? Natürlich kennt der Vater das. Ne? Und der Vater sieht das, 1. Mose 37, der Vater sieht das und zieht seine logischen Schlüsse, die falsch waren, weil die Grundannahme auch falsch war. So, das hat ihm aber keiner gesagt. Und dann sagt er hier, sag mal, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich.
Oh.
Ja? Sowas solltet ihr nicht sagen. Okay? Werden wir gleich noch sehen. Das ist, was Abraham hier macht, ist ein Schwur, den er ausspricht. Er bindet sich. Jakob. Was Jakob hier macht, ist ein Schwur, eine Bindung, die er eingeht. Er unterschreibt hier einen Vertrag mit der unsichtbaren Welt. Ne? Und das brachte ihm Depressionen. Ja, woher weiß ich das? Steht in der Bibel. 1. Mose 45. Jetzt vergeht eine lange Zeit. Es kommt eine Hungersnot. Und Jakob schickt seine Söhne nach Ägypten, um Essen zu holen. So, in Ägypten merken sie auf einmal, hey, der Mann, von dem wir da kaufen, der Mann, der alles managt, ist unser Sohn Josef. Oh. Ja? So, und er will uns noch nicht mal umbringen dafür. Und die Söhne kommen wieder und erzählen dem Vater, was passiert ist. Ne? Und das wollen wir einmal kurz lesen. Das ist nämlich die Geschichte. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo Jakob seinen Sohn Josef wiederbekommt. Ja, wir haben gerade eben gehört, wie Abraham seinen Sohn Isaac wiederbekommen hat. Jetzt gucken wir uns das an, wie Jakob seinen Sohn Josef wiederbekommt. Das ist 1. Mose 45. Vers 21. Oder nee, nehmen wir mal Vers 19. Und du ordnet dies an, ihr sollt so handeln, nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten für eure Kinder und für eure Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Das sagt Josef zu den Brüdern. So, nehmt euch alles, was ihr braucht, bedient euch, ja, so viel, wie ihr nur könnt, damit ihr einigermaßen komfortabel hier nach Ägypten kommen könnt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Also bedauert nicht, trauert nicht nach dem Zeug, was ihr da drüben lassen müsst, was nicht auf die Wagen passt oder so. Ihr werdet hier Besseres kriegen. Ja, das hört sich ziemlich gut an. Da machten die Söhne Israels es so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao. Auch gab er ihnen Verpflegung auf dem Weg. Und er schenkt ihnen allen Festgewänder, jedem einzelnen Benjamin, aber schenkt er 300 Silberlinge und 5 Festgewänder. Und seinem Vater sandte er Folgendes, 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens und 10 Eselinnen, die Korn, Brot und Speise trugen, für seinen Vater auf den Weg. Also 20 Viecher. Ne? Darunter, die hatten wahrscheinlich nicht nur, 10 davon waren nur mit dem nützlichen Zeug und 10 davon waren noch mit Luxus vollgepackt, von dem Besten Ägyptens. Ja. So, damit, also das war, ne, mit so viel Esel hatte Jakob seine Söhne nicht nach Ägypten geschickt. Da kommen mehr zurück, als hingegangen sind. Das ist nicht schwer, ne, zu verstehen. So. Und mit Festgewänder und so, ne, man macht sich ja auch nicht mit Festgewand auf die Reise. Die haben sie ganz wahrscheinlich sehr praktische Kleidung angehabt und kommen mit Festgewändern zurück. So, das muss schon ein, ne, da kommt wirklich, Vater schickt die weg, hat total Angst, dass noch ein Sohn drauf geht. Ja. Weil Jakob hatte ja nach dieser Episode mit Josef, hat er richtig Angst um seine Söhne gekriegt, dass er noch mehr verliert. Ne, dann kam ja diese Geschichte mit Benjamin noch und so. Und damit entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen, streitet nicht auf dem Weg. So reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. So, und wie reagiert Jakob? Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Sein Herz blieb kalt. So, aha,
Josef ist klar, ne? Josef ist der Herrscher über Ägypten. Mhm. So ist klar. Ja, ne? Das hat ihn überhaupt nicht berührt. Ne? Es ist interessant, wie oft in der Bibel Glaube und Herz zusammenstehen. Jesus sagt zu den Jüngern zu Emmaus: Oh, ihr trägen Herzen zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben. Ne? Träges Herz kann nicht glauben. Er sagt zu den Jüngern: Habt ihr immer noch ein verhärtetes Herz, das ihr nicht glauben könnt? Das war kurz nach dem Wunder, wo die dann im Boot waren und so. Ne? Hartes Herz kann nicht glauben. Hier steht: Kaltes Herz kann nicht glauben. So, ne? Wenn wir Probleme haben mit Glauben, dann müssen wir unsere Herzenshaltung überprüfen. Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Jakob hatte nämlich Depressionen. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihm geredet hatte. So, aber das hat auch nicht geholfen. Denn im nächsten Satz steht, was geholfen hat. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. So, und daher weiß ich, dass er Depressionen hat, weil sein Geist war tot. Er hatte überhaupt keinen Antrieb, keine Motivation. Er hatte überhaupt keine Lebenslust mehr. Ne? Er war völlig erledigt, Jakob. Er hat wie ein Zombie dahin vegetiert dort. Ne? Er sagt später, in 1. Mose 47, da sagt Jakob zum Pharao, als er jetzt schon in Ägypten ist: Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre, wenig und böse sind sie gewesen. So, dreimal dürft ihr raten, warum er das sagt, warum er sagt, meine Zeit ist böse gewesen. Naja, weil er die meiste Zeit da mit Depressionen saß. Wegen seines Sohnes. Weil er diesen dummen Schwur gemacht hat. Bis ich nicht sterbe, werde ich immer jetzt traurig sein. So, okay. Keine coole Idee, okay? Sowas zu sagen. So, und wenn ihr sowas gesagt habt, dann könnt ihr das brechen, dann müsst ihr es zurücknehmen. Im Namen Jesu. Dann bringt ihr das ans Kreuz und sagt: Vater, sorry für meinen dummen Schwur. Ich nehme das zurück. Ja. So, und mal ganz ehrlich, Jakob war die ganze Zeit geliebt von Gott. Gott selber sagt das. Es war nicht nötig, dass er Depressionen hat wegen seines Sohns. Und Josef sagt selber: Vom Herrn ist dies geschehen. So, Gott hat das: Liebe Söhne, habt keine Angst, ich werde euch nicht umbringen, ich werde mich nicht rächen an euch, ich bin auch nicht böse, weil ich habe erkannt, dass Gott das alles so zugelassen und angeordnet hat, damit ich euch jetzt erretten kann. Das hat Jakob später auch gesehen. Doof nur, dass er es erst später gesehen hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier ist auch der große Unterschied zwischen Jakob und Abraham. Wo Abraham seinen Sohn verliert, also Isaac, konnte er total ruhig bleiben. Bei Jakob war das, Jakob fiel es ein bisschen schwieriger mit Loslassen. Weiß ich nicht, der hatte vielleicht nicht so eine Übung da drin. Abraham hat ja schon mal mit Ismael geübt. Einen Sohn loszulassen. Abraham hat auch bei Lot schon geübt. Er sagt zu Lot: Lot, entscheide du dich, du darfst wählen, was willst du, das Gute oder das Nicht-so-Gute. Da war Abraham ein bisschen weiter. Und Abraham hatte überhaupt keine Zweifel, dass er den wiederkriegt. Bei Jakob war so, Drama, ich werde ihn nie wiederkriegen. War klar für ihn. Ja. Ich höre nicht auf zu trauen, bis ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinabfahre. Er hat nicht gedacht, dass der aus dem Totenreich wieder raufkommt. Abraham hat das geglaubt. Ja. Für alle, die sich, wir können das nochmal lesen aus Hebräer 11, weil ich das jetzt so oft zitiere. Lesen wir das einmal zusammen. Hebräer 11, Vers 9, glaube ich, ist das. Nee, ist nicht Vers 9. Das ist Vers... Moment, oder? Wo ist denn das hier? Vers 17. 11, 17. 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte seinen einzigen Sohn, der, als er die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist,
aus den Toten aufzuerwecken. Weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiederhielt. Also Abraham hat darauf vertraut, Gott kann Isaak wieder auferwecken. Ja? Dieser auserwählte Sohn Gottes, den Abraham von Gott bekommen hat, wird nicht die Verwesung sehen. Ich benutze ganz extra, erinnert euch diese Formulierung an etwas. Er wird nicht die Verwesung, der wird nicht im Grab verrotten, der wird da nicht bleiben, das Grab kann ihn nicht halten. Das ist genau die Formulierung, diese Formulierung benutzt ja Paulus später und David in Bezug auf Jesus. Ne? Da sind sehr viele Parallelen. So. Das war bei Jakob nicht so. Überhaupt nicht so. Ne? Und da können wir uns auch wiederfinden. Wir sind meistens eher so wie Jakob. Wenn wir Dinge aufgeben müssen, wenn wir Dinge verlieren, wir sehen nicht den Plan Gottes dahinter. Und das kann uns in Depressionen stürzen. Ist aber auch egal. Ist nicht so schlimm. Wir können ruhig Depressionen haben, solange wir uns an Gott festklammern. Ne? Und wenn wir Depressionen haben, was wird Gott dann machen? Ja, manchmal sind Gottes Pläne wirklich zu hoch für uns. Und wir können nur bis hier gucken und sehen das gute Ende nicht und sehen auch den ganzen Zweck des Leidens nicht. Ja? So, das ist ja ein Leiden. Seinen Sohn aufzugeben ist ja richtig Leid. Ne? Abraham hat auch gelitten. Das Land Moria, das war nicht gleich um die Ecke. Ne? Gott sagt, geh in das Land Moria, zu dem Berg, den ich dir zeigen will. Und Abraham musste Proviant mitnehmen und es hat eine Weile gedauert. Und was glaubt ihr, was in Abrahams Kopf abgeht? Das war ja ein weiter Weg. Der hat ja richtig gelitten. Da. So. Und Jakob hat richtig gelitten, jahrelang gelitten und wollte seinen Sohn wieder haben. Ja? Und Jakob konnte überhaupt nicht sehen, dass da irgendein Plan dahinter ist. Ne? So, aber als Jakob dann wieder endlich in Ägypten war, ja, dann hat er natürlich den Plan gesehen. Und was hat Jakobs Geist wieder lebendig gemacht? Was hat ihn rausgerissen aus diesen Depressionen? Ja? Worte haben nicht wirklich geholfen. Ja? Worte haben nicht, hier steht, als er die Wagen sah. So, diese Wagen, ja, das war sozusagen der sichtbare Beweis. Was meine Söhne erzählen, ist nicht ausgedacht, ist nicht Blödsinn, ne, weil die haben ihm ja schon mal Blödsinn erzählt. Mit dem Mantel da, ne? So, aber als er diese Wagen sieht und diese 20 Esel, die da sind, dann war ihm klar, okay, hier ist wirklich was. Und dann, auf einmal passiert innerlich in ihm was, da kommt wieder Leben rein, er fängt an, zu erkennen, könnte Gott vielleicht einen Plan gehabt haben hinter all dem? Ja. Könnte das? Oh. So, ne? Auf einmal kommt wieder Hoffnung, Leben, Sinn und Motivation rein. Ne? Jakob ist wieder, ja, als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist des Vaters Jakobs lebendig. Und jetzt kommt das Interessante. Und Israel sprach. Auf einmal heißt er nicht mehr Jakob, sondern heißt Israel. Den Namen, den Gott ihm gegeben hat. Ne? Interessant, dass das hier so aufgeschrieben wurde. Weil Jakob, Betrüger, Israel, Fürst. Ja? Und das ist der Punkt, wo Jakob wirklich in seine Berufung kommt. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Ne? So Depressionen können das aufschieben. Da wurde der Geist des Vaters lebendig. Solange unser Geist nicht wirklich lebendig ist und unser Herz kalt ist, kann Gott noch so eine tolle Berufung für uns haben, aber die ist dann im Wartemodus. Ja. Hier kommt an den Punkt, wo Jakob wirklich Gott glauben kann. Hey Gott, was du machst, ist echt gut. Und deine Pläne sind gut. Und deine Gedanken sind wirklich höher als meine. Und ich habe es nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich das. Ne? Das war vielleicht das erste Mal, wo Jakob, wenn er denn ein neues Testament hätte, mit Glauben Römer 8 zitieren könnte, denn ich weiß, dass die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So. Ne? Und unsere Zeit der Trübsal oder der Mühsal, ja, die dauert immer so lange an, bis wir diesen Licht am Horizont sehen. Bis in unserem Herzen auf einmal so diese Hoffnung oder bis wir es auf einmal realisieren, ey, da steckt ja Gott dahinter. Das macht ja tatsächlich einen Sinn, was ich hier durchmache. So, und dann ist vorbei. Das hebt uns hoch. Das hebt uns aus diesen Problemen raus. Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Ich will nicht mehr warten, bis ich ihn im Totenreich wiedersehe. Nee, jetzt auf einmal, ich will. Ja? Jakob hat wieder einen Willen. Wenn unser Geist tot ist, haben wir keinen Willen. Aber weil sein Geist jetzt wieder lebendig geworden ist, hat er wieder Willenskraft bekommen. Und dann fährt Israel brach auf mit allem, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einer Vision nachts, Jakob, Jakob, er sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Und ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf und Josef soll dir die Augen zudrücken. Also du wirst deinen Sohn Josef sehen und der wird an deinem Sterbebett bis zu deinem Tod wird er da sein. Ja. Und dann zieht er darauf. So. Wir haben Abraham, der hat fest dran geglaubt, Isaak ist von Gott, er wird nicht sterben, selbst wenn ich ihn jetzt aufgebe. Dann haben wir Jakob, bei ihm war das anders. Er hatte Depressionen und er konnte Gottes Plan nicht sehen, eine ganze Zeit lang nicht. So, und das hat ihm Leid gebracht. Aber im Endeffekt ist es nicht so schlimm, ob wir jetzt hier auf der Erde Depressionen haben oder nicht. Entscheidend ist, dass wir bis zum Ende an Gott festhalten. Das ist viel wichtiger, als dass es uns hier die ganze Zeit gut geht. Dass es uns hier gut geht, ist ein netter Nebeneffekt. Aber wenn nicht, das ist auch nicht so entscheidend, weil es geht nicht um das Leben hier, es geht um das Leben später. Bei Abraham war das anders. Und jetzt gucken wir uns den dritten Vater an, der seinen Sohn verliert. Ja, das ist Gott, der Vater. Und wie war das bei Jesus und bei Gott? Ja. Bei Jesus war es noch besser als bei Abraham. Da steht, er ging mit Freuden an das Kreuz. Also Jesus war ja nicht total scharf drauf zu leiden, sonst hätte er nicht dreimal darum gebeten in Gethsemane, ob es nicht einen anderen Weg gäbe. Das ist wichtig. Jesus war auch wirklich ein Mensch. So, und Menschen haben keinen Bock auf Leiden. Das ist normal. So, wenn Menschen total scharf auf Leiden, das ist schräg. Ja? Wahrscheinlich ein religiöser Geist dahinter. Ja? So, selbst Jesus sagte, Gott, Vater, gibt es einen anderen Weg? Ja? Und er hat dreimal nachgefragt. So, das beweist, Jesus war nicht easy going für Jesus, okay? Das hat er nicht mal einfach so gemacht, so. Das war heftig für ihn. Ja? Aber in Hebräer 12, Vers 2 steht über Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen, ja, das Kreuz erduldete und die Schande für nichts erachtete. So. Jesus hat diesen Plan des Vaters nie aus den Augen verloren. Jakob hat ihn aus den Augen verloren. Oder konnte ihn gar nicht erst sehen. Ja? Oder hat auf die falschen Leute, auf seine Söhne nämlich gehört. Fehler. Ja? So, Jesus hat diesen Plan, und das war, obwohl es heftig war für ihn, ja, hat er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet. Das hat ihm die Kraft gegeben, das durchzuziehen. Ja? Und dann lesen wir einen ganz entscheidenden Vers in Jesaja 53, 11. Da steht, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat. So, die Seele von Jesus hat Mühsal erlitten. Jesaja 53, Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat. Abrahams Seele hat auch Mühsal erlitten. Als er Ismael aufgeben musste, auch als er Isaak aufgeben musste, das ist nicht leicht. Das wühlt uns auf. Das bringt unsere Seele aus der Ruhe raus. Wir haben alle möglichen Gedanken und so. So, wir alle erleben Momente oder haben Zeiten im Leben, wo unsere Seele sowas erleidet. Ne? Zum Beispiel, wenn Gott kommt und sagt, gib das auf. Leg das auf den Altar. Und wir merken, wir sind nicht bereit. So, ne? Zum Beispiel, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Wir sind ein junges, hübsches Mädchen und unser größter Wunsch ist, ich will ein Mann und wir wollen endlich ein von Gott einen Partner haben. So, wir wollen eine hübsche Frau und einen hübschen Jungen haben, den wir heiraten können. So. Und dieser Wunsch wird stärker und stärker in uns und verzehrt uns komplett. So, glaubt mir, Gott wird euch keinen geben, bevor ihr diesen Wunsch nicht in Rauch aufgehen habt lassen. Und dann wird Gott euch einen geben. So, ne? Aber man muss das auf den Altar legen. Und sagen, okay Gott, dein Wille geschieht und wenn du mir gar keinen gibst, auch okay, aber keine Angst, Gott wird euch einen geben. So, ja, aber wir müssen das wirklich auf den Altar legen. Und, aber wenn wir dann da drin stecken, oder wenn wir das dann aufgeben, das macht unsere Seele, es kreuzigt sozusagen unsere Seele. Wir sterben dann ein Stück. Oder unsere Wünsche sterben. Wir geben das auf für Gott. So, ja, das ist eine Mühsal der Seele. Oder wenn Gott zu uns kommt und sagt, komm, hier, verlass deine ganze Familie und zieh nach Syrien oder Nordirak als Missionar. So, ja. Wir haben welche in der Gemeinde bei uns, die das machen wollen. Ja. Das wird keinem erspart bleiben, der Gott wirklich kennenlernen wird. Diese Mühsal der Seele. Aber in Jesaja 53, 11, da steht, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und Fülle haben. Das bedeutet, er wird komplett zufriedengestellt haben. Er wird es nicht bereuen, dass er da durchgegangen ist. Wenn wir Jesus fragen, Jesus, hat sich das gelohnt, ans Kreuz zu gehen? Und dreimal dürft ihr raten, was wird er sagen? So, das hat sich absolut gelohnt. Wenn man Jakob fragen würde, Jakob, hat sich das gelohnt, dass du deinen Sohn Josef verloren hast? Und als Retter des ganzen Volkes Israel und all deiner Nachfahren gekriegt hat, ich glaube, Jakob würde sagen, ja, hat sich gelohnt. Es war es das wert. So. Im Endeffekt war es das wert. Und es war auch nicht so wichtig, wie es mir dabei ging. Es ist wichtig, dass hier das Volk gerettet wird. Das ist entscheidend. So, Isaac, war es das wert, dass du diese Prüfung hattest, durchmachen musstest? Ja. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, Abraham würde sagen, ja, es war es wert. Ja. Wir lesen hier von Jesus, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, nachdem seine Seele geplagt oder so, ja, aufgewühlt wurde, und Jesus Seele wurde wirklich aufgewühlt, in Gethsemane steht, dass er auch Angst hatte, Jesus ist da nicht so einfach durchspaziert, wird er seine Lust sehen und Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Ja? Und Jesus, der Unterschied zwischen Jesus und Abraham oder Jesus und uns und Jesus und Jakob ist, er konnte von Anfang an sehen, was das für Frucht bringen wird. So, ne? Jesus sagt zu uns, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und dann wird es, damit, warum muss es das? Damit es viel Frucht bringt. Ja? Damit es viel Frucht bringt. So, Jesus ist am Kreuz, bildlich in die Erde gefallen, gestorben und hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt. So, aber Jesus konnte das schon von Anfang an sehen. Jesus konnte von Anfang an sehen, wie das Christentum sich ausbreiten wird, was dann in Pfingsten passieren wird. Und ein paar Jahre später, dass der ganze Erdkreis voll davon ist. So, Jesus konnte das sehen. Und weil er das von vornherein sehen konnte, weil er diese Vision hatte, konnte er das machen. Und hat er nicht groß gejammert. Jakob konnte das nicht sehen. Und wenn wir das nicht sehen können, okay, dann geht es uns halt dreckig. Und dann verstehen wir das nicht. Passiert. Dann lesen wir, wir sehen Jesus, Hebräer 2, Vers 9 und 10, wir sehen Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte durch Gottes Gnade den Tod für alle schmecken, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Also Gott, ja, Gott hielt es für angemessen. Gott sagt, das ist okay so. Ja, es war dem angemessen, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Also Jesus durch Leiden zu vollenden. Ja? Gott hat nicht einmal Jesus das Leid erspart. Okay? So, dieses Leid oder diese Mühsal der Seele ist notwendig. Ja, damit wir Gott kennenlernen, weil Gott ist auch im Leid drinnen. Ja. Und es gibt Aspekte Gottes, die wir nur im Leiden kennenlernen. So, wenn wir ein Christentum haben, was Leid völlig ausklammert und wo Leid immer nur Gericht oder sowas ist, wir werden Gott nie wirklich kennenlernen. Ich meine, Paulus, die ganzen Propheten kamen und sagen, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, du wirst viel leiden. Dumme Idee, Paulus. Hör auf. Ne? Paulus sagt, nein, ich gehe freiwillig dahin. Und ich weiß um das ganze Leiden. Und ich nehme das in Kauf. Das habe ich früher nie verstanden. Ne? Aber Paulus, der kannte einen Aspekt Gottes, den viele andere da nicht kannten. Ne? So, Gott hielt es für angemessen, dass Jesus da durchgeht. Gott hielt es auch für angemessen, dass Jakob seine Zeit der Depression hat. Oder dass Jakob zumindest diesen Verlust hat. Die Depression war ja mehr wegen seinem Schwur, glaube ich. Eine Mühsal der Seele hatte. So, und nur diese Mühsal der Seele wird keinem erspart bleiben, der Gott wirklich kennenlernen möchte. Das könnt ihr euch merken. Ja. Nur im Leid erhalten wir einen echten Einblick in Gottes Herz, weil da zeigt sich wirklich Gottes Herz. Gott leidet mit. Ja. Und nur im Kreuz lernen wir Gott wirklich kennen. So, Golgatha ist unser Moria, unser Ort des Lernens oder der Ort, wo Gott für unser Problem eine Lösung ausersehen wird. Ja. Golgatha ist unser Moria, so, der Ort, wo Gott für wir müssen da hingehen. Ja. Wir müssen unseren Isaac packen oder unsere Wünsche, unsere Träume, was auch immer, ja, oder unseren Ismael, ne, packen und zum Berg Moria gehen und auf den Altar. So, und dieser Altar, das Kreuz, ja, ist der ultimative Test. Alles, was von Gott ist, wird auferstehen. Alles, was nicht von Gott ist, wird nie wiederkommen und das ist gut so. Ja, auch wenn wir das anders sehen, ist trotzdem gut so. Ja. So, Golgatha ist unser Ort des Lernens. Unser Ort, wo Gott eine Lösung für unser Problem ausersehen wird. Ja. Gott ist im Leiden. Der Vater weiß, was Leiden ist. Er hat selber gelitten, als er den Völkern das Erbe austeilte. Ja, das ist, Gott war nicht so, okay, hier habt ihr Moloch, viel Spaß mit Moloch, so. Nee. Ja, Gott hat wirklich gelitten. Nicht von Herzen plagt der Herr die Menschenkinder. Prediger 4 steht das, glaube ich. Ja? Klagelieder 4, danke. Nicht von Herzen plagt der Herr die Menschenkinder. Es tut ihm leid, ja. Gott hat mitgelitten. Ja. Gott, der Vater, weiß, was Leiden ist. Er hat gelitten, als er den Völkern das Erbe austeilte und sie gehen ließ. Und Gott, der Vater, leidet immer noch. Bis. Wie lange wird Gott, der Vater, leiden? Er leidet im Himmel immer noch, bis aus jedem Volk, jede Zunge, jedem Stamm Söhne zur Herrlichkeit gebracht sind. In Offenbarung, da wird Johannes vor eine Menschenmenge geführt. Die ist so riesig, er kann sie nicht zählen. Und dann fragt einer der Ältesten ihn, weißt du, wo die herkommen? Und Johannes sagt nur so, Herr, du weißt es, ich habe keine Ahnung. So, ne? Und dann sagt der Älteste ihm, das sind alle die, die durch Leid und Trübsal gegangen sind. Die durch die große Trübsal gegangen sind. Hm? Können das mal lesen? Weil ich das nicht ganz so auswendig weiß. Und mich nur grob daran erinnere. Das ist in Offenbarung 7, ne? Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, also sind wirklich viele, ja, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, also wirklich von all den Völkern, all den Sprachen, die bei Babel entstanden sind, von all den Völkern, die sich für andere Götter entschieden haben, ja, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und einer, Vers 13, einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. So, bis das passiert, das ist die Frucht, ja, die Jesus von seiner Mühsal der Seele bekommt. Und nicht weniger. Ja. Und bis das passiert, leidet Gott mit. Mit all dem Blödsinn, den diese Leute machen, die noch nicht da sind. Diese Vorgläubigen, noch Nichtgläubigen. So, ja. Gott leidet mit. So, aber Gott wird sein, Jesus wird die Leute kriegen. Na? Von jedem Volk, jeder Zunge, jedem Stamm, ja, wird er Söhne zur Herrlichkeit führen. Und Gott hat viel mehr aufgegeben, als wir je aufgeben können. Das muss uns auch klar sein. Na? Und die Zeit des Leidens ist nur so lange schwer, bis man die Frucht und das Ende sehen kann, bis man diesen Plan sieht, den Gott dahinter hat. Solange wir den nicht sehen können, okay, ja. Aber ab dem Moment, wo mein inneres Auge, Paulus sagt, die Augen meines Herzens, wo ich die Wagen sehen kann, diese sichtbaren Beweise, ne? Und diese Wagen können alles Mögliche sein. Das kann ein Wunder sein in eurem Leben, das kann eine Heilung sein, oder das kann, keine Ahnung, irgendwas anderes sein. So, wo, das ist, diese Wagen sind etwas, was, wo auf euch auf einmal klar wird, oh, hier steckt ja tatsächlich Gott dahinter. Das ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Das sind diese Wagen. Ja. Ab dem Moment, wo euer inneres Auge die Wagen sehen kann, wird eure Trauer in Freude verwandelt. Ja. Und da wird Motivation kommen und Vision wird kommen. So. Diese Vision kann ich aber nur im Glauben sehen. Ja. So wie Abraham hatte diese Vision nie verloren. Er hat im Glauben gesehen, Isaac wird auferstehen. Punkt. Ja. Jakob hatte das nicht. Alles, was von Gott ist, alles, was Gottes Leben, Gottes Geist, Gottes Samen in sich trägt, wird auferstehen und kann nicht vom Tod gehalten werden. Ja. Und wenn ich es in den Tod gebe, wird es viel Frucht bringen. So, alles, was aus meiner Kraft, aus meinem Fleisch, auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, wenn ich das in die Wüste schicke, wird es da bleiben und nie wieder zurückkommen. Ja. Das ist der ultimative Test. Und das müssen wir in unsere DNA reinkriegen, dieses Denken. So. Das, was von Gott ist, kann nicht sterben. Ne? Wenn die Umstände so sind, dass ich meine Berufung nicht ausleben kann, oder ne, ich bin vielleicht irgendwo unter Leuten, die mir nicht erlauben, meine Berufung zu nehmen, ich brauche keine Panik haben. Ich muss nicht darum kämpfen, dass ich was für Jesus soll. Ich weiß, gut, Gott, ich gebe es auf. Wenn es von dir ist, kann ich sterben. Du wirst dafür sorgen. Ne? Zum Beispiel, Davids Berufung war König sein. So, was passiert? Der König hat ein Problem, dass er der Nachfolger wird und will ihn umbringen. David flieht in die Wüste. Am Ende ist wer König? David. Dann kommt sein eigener Sohn Absalom und David muss fliehen. Und David ist sich gar nicht so sicher. Er sagt sogar noch, vielleicht ist das ja Gottes Gericht über mich. Ne, da bewirft ihn dieser Typ mit Steinen und so, und Davids Leibwache will ihn sofort töten. David sagt, warte, vielleicht hat Gott ihm ja gesagt, er soll nicht fluchen. So, ne, David ist sich nicht sicher in dem Moment. Was macht Gott hier? Was soll das Ganze so? Ne? Aber später stellt sich heraus, David sitzt wieder auf dem Thron. Ne? Kein Mensch konnte das verhindern. Das war Gottes Berufung. Das, ja. So, und David hat darauf vertraut. So, wenn das von Gott ist, Gott wird dafür sorgen, dass ich auf den Thron komme. David hat gesagt, ich werde nicht die Hand an Saul legen. Ich werde nicht, er hatte die Möglichkeit, mindestens zweimal hatte er die Möglichkeit, Saul zu killen und selber Dinge in die Hand zu nehmen. Und diese zwei Mal, wo David diese Möglichkeit hatte, Saul umzubringen, das war beides Mal, hat er sozusagen seine Berufung auf den Altar gelegt und gesagt, ich warte, bis Gott das macht. Alles, was von Gott ist, was Gottes Same trägt, wird auferstehen, wird nicht Verwesung sehen, wird nicht im Grab bleiben. Und es wird viel Frucht bringen, wenn wir es in den Boden fallen lassen. Isaak werden wir immer zurückkriegen, Ismael werden wir nie zurückkriegen. Ja. Und das allerletzte, was ich hier sage, ist, niemand wird die Mühsal der Seele bereuen, wenn er erstmal damit fertig ist. Niemand wird die Mühsal der Seele je bereuen. So, und das müssen wir wissen. Ihr könnt euch fragen, okay Gott, mir geht's richtig dreckig, wo sind die Wagen? Ja, ich kann sie nicht sehen, bitte schick mir ein paar Wagen vorbei. So. Bitte zeig mir deinen Plan in diesem Ganzen. So, ja. So, und wenn sie nicht kommen, was machen wir dann? Naja, dann klammern wir uns an den Gott. Ja. In Psalm, ich glaube, 94. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn retten. So, dann machen wir das halt. So. Aber wir lassen nicht von Gott los. Wir warten, wir halten so lange fest, bis wir es wieder sehen. Und wir wissen, wir gehen durch das Leid, die Mühsal der Seele wird viel Frucht bringen. Ja. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du bereit warst, aufzugeben, loszulassen. Jesus, danke, dass du bereit warst, das durchzumachen. Wenn du keinen Bock auf die Mühsal der Seele gehabt hättest, könnten wir alle nicht errettet werden, Jesus. Danke, dass du das auf dich genommen hast und dass du das für uns durchgemacht hast. Und ich bitte dich, ich habe keine Ahnung, was die Leute hier bewegt, aber du weißt es und ich bitte dich, dass du jedem die nötigen Wagen zeigst, die nötige Vision, den nötigen Antrieb gibst, durch die Dinge durchzugehen, die nötig sind. Und Ismael oder Isaak auf den Altar zu legen, wo es nötig ist. Danke, Vater, dass du uns Isaak wiedergeben wirst. Danke, dass dein Leben unsterblich ist und immer zurückkommen wird. Und danke, dass alles, was wir durchmachen, dass es viel Frucht bringen wird. Amen.